Ja, ihr lieben jungen Leute, ich freue mich, dass so viele doch gekommen sind, dass wir heute Abend miteinander noch eine ganz bemerkenswerte, ja, einen Lebenslauf, zwei Lebensläufe aus dem Alten Testament miteinander betrachten können. Ich weiß nicht, ob wir so ganz viel ganz direkte praktische Anwendungen daraus ziehen können, aber was auf jeden Fall der Fall ist, auch diese Begebenheit der Bibel hält uns einen Spiegel vor. Ich denke, es geht heute Abend mehr um Herzenshaltungen, um Grundhaltungen in unserer Nachfolge, in unserem Glaubensleben. Wenn wir Abraham und Lot betrachten, das soll ja unser Thema sein, zwei Glaubende auf gegensätzlichen Wegen, dann ist es auch eine Frage, wie leben wir unseren Glauben? Wie hängen wir an unserem Herrn? Wie entscheiden wir uns in den alltäglichen Situationen unseres Lebens, wo wir in dieser Welt leben? Sind wir dort Fremdlinge oder versuchen wir uns da anzupassen? Sind wir ganz bewusst Außenseiter, die gegen den Strom schwimmen, oder sind wir solche, die versuchen, möglichst viel von den Annehmlichkeiten der Welt mitzunehmen? Diese Fragen werden uns gestellt anhand des Lebens von Abraham und Lot. Beide waren sie Gläubige. Die Bibel sagt ganz deutlich, auch Lot war ein Gerechter. Wir könnten das vielleicht vermuten, dass das gar nicht so war. Aber wir lesen das im 2. Petrusbrief. Lot war ein Gerechter. Aber war sein Weg wirklich der richtige? Lot und Sodom, Abraham und Kanaan. Diese Fragen sollen uns heute Abend beschäftigen. Und wir wollen mit Gottes Hilfe einfach ein paar Ausschnitte, ich kann das nur etwas verkürzt tun, ein paar Ausschnitte aus dem Lebenslauf von Abraham und Lot betrachten und sehen, was wir daran auch für unser Leben, für unser geistliches Leben in dieser Welt lernen können. Ich möchte beginnen einmal mit einem Abschnitt aus dem 12. Kapitel des 1. Buches Mose. Vielleicht wollen wir dazu noch schon anfangen bei 1. Mose 11, die letzten Verse, damit wir den Zusammenhang haben. Ab Vers 27, 1. Mose 11 und dann 1. Mose 12. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abraham, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldäa. Abraham aber oder Nahor nahmen sich Frauen. Abrahams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Soweit einmal diese Begebenheit der Heiligen Schrift. Nun, wir sehen da einige Dinge und wollen sie vielleicht einmal auch besser einordnen, wenn wir Josua 24, Vers 2 dazu lesen. Das ist immer wichtig, dass wir Bezüge herstellen zwischen den verschiedenen Bibelstellen. Und da ist es auch gut, wenn wir solche Bücher lesen mit der Konkordanz in der Hand oder vielleicht auch einer elektronischen Konkordanz, aber dass wir feststellen, was wird denn wo von Abraham zum Beispiel gesagt. Und da lesen wir eine ganz bemerkenswerte Aussage in Josua 24, Vers 2. Da sprach Josua zu dem ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes und sie dienten anderen Göttern, auch Terach, der Vater Abrahams und Nahors. Und ich nahm euren Vater Abraham von jenseits des Stromes und ließ ihn durch das ganze Land Kanaan wandern, und ich mehrte seinen Samen und gab ihm Isaak. Ja, wie war das? Also da war Abraham in seiner Sippe, in seinem Stamm, seiner Großfamilie in Ur in Chaldea. Und Gott hat diesen Abraham gesucht und gerufen. Sein Vater war ein Götzendiener. Er kam ja aus dieser gottesfürchtigen Linie, die letztlich von Schem, dem Nachkommen Noahs, abstammte. Diese gottesfürchtige Linie, in der der lebendige, wahre Gott bekannt war, in der die Verehrung und Anbetung Gottes bekannt war. Aber das hat ihn nicht davor geschützt, selber zum Götzendiener zu werden. Das ist vielleicht auch eine Anwendung für Kinder gottesfürchtiger, gläubiger Eltern. Jeder von euch muss sich selber neu für den Herrn Jesus entscheiden. Es reicht nicht aus, dass man dieses unwahrscheinliche Vorrecht hat, von Kindesbeinen an von der Bibel und dem Herrn Jesus zu wissen. Ich bin in einem ungläubigen Elternhaus groß geworden. Ich war Marxist und Atheist viele, viele Jahre und habe mich erst mit 30 Jahren bekehren dürfen. Und ich kann nur sagen, wenn man so eine Vergangenheit hinter sich hat, dann sieht man die Vorrechte, die Kinder gläubiger Eltern haben, ganz anders, als wenn man selber da aufgewachsen ist. Da sieht man mehr die Probleme, die Einengungen, dass das alles schwierig ist. Ja? Und ich sage immer, ihr wisst gar nicht, was für ein Vorrecht ihr habt, in einer geborgenen Familie aufzuwachsen, die gottesfürchtig ist, wo man den Herrn Jesus von Kind an als sein Wort kennenlernen darf. Das ist ein ganz großer Segen. Ja, wenn man sich mit 30 oder 40 bekehrt, dann sind schon viele verwüstende Spuren der Sünde im Leben eines Menschen hinterlassen. Es sind schon viele Fehlentscheidungen getroffen worden. Man hat vielleicht eine ungläubige Frau geheiratet, hat vielleicht schon eine Scheidung hinter sich. Wie viel Not ist da? Und was für ein Vorrecht ist es, wenn man in einer solchen Umgebung aufwachsen darf, wo Gottes Wort gelehrt wird und wo gottesfürchtige Eltern einem auch den Glauben vorleben. Als junger Mensch sieht man meistens eher die kritischen Dinge bei den Eltern. Ne? Das ist das, was einem nicht so gefällt oder was vielleicht auch Mängel und Schwächen sind. Übrigens hatte auch Abraham, das Vorbild des Glaubens, deutliche Schwächen. Er hat auch manchmal versagt, aber er war ein Mann Gottes und Gott war mit ihm. Ja? Vielleicht können wir da auch lernen, einmal diese Dinge von einer anderen Perspektive zu sehen. Aber jedenfalls war klar, dass der Terach gottesfürchtige Eltern hatte und Voreltern, das hat ihn nicht geschützt davor, selber zum Götzendiener zu werden. Und das ist eine Not, die uns zeigt, ich muss mich selber für den Herrn Jesus entscheiden. Ich muss selber bewusst nicht nur als Mitläufer, sondern als eigenständiger Nachfolger des Herrn Jesus dieses Leben führen. Sonst werde ich von dieser Welt mitgerissen. Das passierte dem Terach in dieser Götzenstadt in Ur in Chaldea, wo ein Zentrum des heidnischen Götzendienstes war. Dort wurde der Terach mitgerissen. Und eigentlich hat Gottes Ruf dem Abraham gegolten. Und es war ein radikaler Ruf, ihr Lieben. Abraham wurde gesagt, verlasse deine Heimat und verlasse dein Vaterhaus. Und wisst ihr, das ist ja uns heute gar nicht mehr so klar. Wir leben in einer Zeit der Sozialversicherungen, wo alles und jedes geregelt und abgesichert ist. Aber damals war eigentlich die Sozialversicherung, die Rechtsschutzversicherung und alle Versicherungen die Sippe, der Schutz der Familie. Dort in Ur in Chaldea war Terach ganz sicher ein angesehenes Familienoberhaupt. Da war eine Verwandtschaft da, da war Schutz da. Aber Gott hat es dem Abraham zugemutet, all das zu verlassen, was seine Sicherheit und sein Schutz und seine Geborgenheit war. Wisst ihr, damals war es so, ein Fremdling war absolut rechtlos. Ein Wanderer, der irgendwie von einem fernen Land kam und durch irgendeine Gegend ging, den konnte jeder umbringen. Da hat sich ja niemand drum gekümmert. Es gab ja auch noch keinen Rechtsstaat, der solche Dinge verfolgt hätte, sondern im Zweifelsfall war der Schutz die Blutrache, dass die eigene Sippe den Mörder umbringen würde, und das hat etwas abgeschreckt. Aber wenn da so ein Fremdling 1000 Kilometer weg von seiner Heimat irgendwo durchzog, ja, da konnte man den durchaus mal umbringen, seine Herden rauben, und niemand hat danach gekräht. Also Gott hat dem Abraham zugemutet, alle Sicherheiten seines Lebens zu verlassen, um des Herrn Jesus willen. Das ist eine radikale Sache gewesen. Aber was lesen wir da? Wir lesen da, dass irgendwas nicht gestimmt hat. Weil nämlich Terach ist mitgezogen. Das hat aber Gott nicht gesagt. Gott wollte gar nicht, dass der Terach mitzieht. Weil der Terach war ein halbherziger Mensch, der nicht wirklich dem Herrn nachfolgte. Aber aus Respekt, vielleicht auch aus Unsicherheit, hat Abraham sich darauf eingelassen, mit dem Terach auszuziehen. Und dann finden wir, dass da ein Stopp gibt. Plötzlich wird der Wille Gottes auf halbem Wege nicht mehr ernst genommen und getan. Ja? Terach, das ist übrigens interessant, die Namen sind immer ganz interessant. Terach heißt der Zauderer, der Zögerer. Und genau so war es. Ja? Irgendwo in Haran war seine geistliche Energie, Ur zu verlassen, stecken geblieben. Und er blieb dort. Und Abraham hat sich seinem Vater mehr untergeordnet als dem Ruf Gottes. Und so musste Gott erst diesen Terach wegnehmen, bevor wieder neu der Ruf Gottes an den Abraham ergehen konnte. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. So deutlich hat es eigentlich der Herr gesagt. In das Land, das ich dir zeigen werde. Und wisst ihr, das war schon eine Riesenherausforderung, denn Abraham wusste nicht, wo es hingeht. Gott hat ihm nicht gesagt, dass es nach Kanaan geht. Gott hat einfach gesagt, folge mir. Und genauso ist es ja auch, wenn wir wirklich unser Leben dem Herrn Jesus radikal anvertrauen, dann wissen wir nicht, wo das hinführt. Führt es durch Verfolgung? Führt es durch Leiden? Führt es durch alle möglichen Schwierigkeiten? Führt mich das dahin, dass ich vielleicht als Missionar in ein fernes Land gehe? Wir wissen es nicht. Wenn wir dem Herrn Jesus unser Leben anvertrauen, dann tun wir das in dem Vertrauen, dass der Herr auf jeden Fall einen guten Plan für mein Leben hat und dass er am besten weiß, was für mich gut ist. Oder? So sollte es eigentlich sein. Dass wir einfach vertrauen, Herr, egal wie es läuft, so wie du führst, das ist genau richtig für mich. Und diesen Glauben, den musste Abraham aufbringen. Diesen Glauben, alles zu verlassen, sich wirklich völlig dem Herrn zu übergeben und alle Gefahren einfach dem Herrn abzugeben und loszuziehen. Und das hat er von Haran an getan. Er ist im Glauben gegangen und der Herr Jesus hat ihn beschützt, er hat ihn getragen, er hat ihn durchgebracht bis in dieses Land, das ihm verheißen worden war. Aber es war ein Glaubensschritt und er musste alles hinter sich lassen, was fleischlicherweise seine Stütze und sein Schutz war. Und das ist eigentlich immer so. Grundsätzlich, der biblische Glaube bedeutet, sich dem Herrn Jesus, sich dem lebendigen Gott völlig anzuvertrauen und sein Leben radikal dem Herrn zu übergeben. Und das ist etwas, was viele junge Christen heute nicht so tun. Es gibt heute leider viele halbherzige Bekehrungen. Und da heißt es dann, ja Herr, ich will dir mein Leben geben, aber ich will schon selber auch noch was davon haben und bestimmen, wie es laufen soll. Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, aber das darfst du nicht mit mir machen. Ist es nicht so, dass wir oft so denken? Dass wir oftmals Einschränkungen haben und nicht radikal, vollkommen dem Herrn unser Leben überlassen? Aber wenn wir das nicht tun, dann kann der Herr uns auch nicht so segnen, wie er uns segnen möchte. Das werden wir sehen, wenn wir jetzt den Weg Abrahams und Lots betrachten. Dort, wo Abraham in der ganzen Abhängigkeit vom Herrn war und für den Herrn gelebt hat, da hat ihn der Herr auch immer wieder gesegnet und beschützt auf wunderbare Weise. Und auch Abraham kannte Glaubenskrisen, wo er versucht hat, sich auf andere Dinge zu stützen. Und sobald er das gemacht hat, war der Segen weg und er kam in Züchtigungen und Schwierigkeiten. Auch darin ist er uns ein Vorbild. Ja, das Schöne ist, dass die Bibel uns außer dem Herrn Jesus eigentlich keine perfekten Vorbilder nennt, sondern Vorbilder, die genauso mit Schwächen behaftet waren und sind wie wir auch. Und das ist ja ermutigend. Ja? Gott braucht nicht unseren Perfektionismus. Gott braucht einfach unser kindliches Vertrauen und unseren Gehorsam. Ja, das ist manchmal so eine Gefahr, dass wir denken, oh, ich kann Gott nur gefallen, wenn ich perfekt bin. Das schaffen wir gar nicht. Sondern was Gott gefällt, ist, dass wir an ihm hängen, dass wir im Vertrauen auch mit unserem Versagen immer wieder zu ihm kommen. Und das hat Abraham getan. Wir wollen einfach mal ein paar Verse weiterlesen, wie dieser Weg Abrahams nach Kanaan dann weiterging. Ab Vers 5. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen, und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Mores. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da an zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Also wir sehen, erst als der Abraham diesen Glaubensschritt tut und sich wirklich von Ur in Chaldäa abwendet und damit auch von dem Götzendienst, erst dann in dem Land des Gehorsams, das Gott ihm gezeigt hat, kann er Gott anbeten. Ja? Er hat einen Altar gebaut, er konnte keinen Altar bauen in Ur in Chaldäa. Wenn er dort geblieben wäre, dann wäre seine Beziehung zu dem Herrn im Grund kaputt geblieben und kaputt gewesen. Sondern er musste ausziehen. Und das ist auch ein Bild, ein Sinnbild dafür, dass wir wirklich uns bekehren müssen und unser Leben völlig dem Herrn übergeben müssen, damit wir wirklich auch zu solchen werden, die Gott anbeten und ihm dienen können. Wir können das nicht, solange wir noch in unserem alten Leben sind. Wir müssen diesen Bruch mit dem alten Leben klar vollziehen in der Bekehrung und Ganzhingabe. Erst dann können wir dem lebendigen Gott dienen. Und das hat Abraham tun können, als er dort in diesem Land angekommen war, durch den Glauben. Er hat einen Altar gebaut, er hat dem Herrn geopfert, er hat den Namen des Herrn angerufen. Und das war genau das, was Gott wollte. Er wollte ihn herauslösen aus dieser Umgebung des Götzendienstes, damit er zu einem Diener des lebendigen Gottes würde und zu einem Zeugnis in dem Land Kanaan. Und dann finden wir aber, dass Abraham einen Umweg gegangen hat. Und das ist etwas, was auch lehrreich ist für uns. In Vers 10 lesen wir: Da aber eine Hungersnot im Land herrschte, zog Abraham nach Ägypten hinab, um sich dort aufzuhalten, denn die Hungersnot lastete schwer auf dem Land. Und es geschah, als er sich Ägypten näherte, da sprach er zu seiner Frau Sarai: Sieh doch, ich weiß, dass du eine Frau von schöner Gestalt bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und sie werden mich töten und dich leben lassen. So sage doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele am Leben bleibt um deinetwillen. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und als die Fürsten des Pharao sie sahen, priesen sie sie vor dem Pharao. Da wurde die Frau in das Haus des Pharao gebracht. Und es ging Abraham gut um ihretwillen. Und er bekam Schafe, Rinder und Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Aber der Herr schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen, um Sarais, der Frau Abrahams willen. Da rief der Pharao den Abraham und sprach: Was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nehmen wollte? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao bestimmte seinetwegen Männer, die ihm und seiner Frau und allem, was er hatte, das Geleit gab. Da sehen wir den Vater des Glaubens auf einem Unglaubensweg. Wisst ihr, jeder Glaube wird geprüft. Wenn wir sagen, wir vertrauen dem Herrn, dann kann es sein, dass wir erst recht in Schwierigkeiten kommen. Das hat schon manchen etwas verwundert und verunsichert, aber das ist so. Und es hat auch seine Gründe. Abraham hatte dem Herrn vertraut, er war in diesem Land, er war dort ein Fremdling. Und das bedeutete ja auch, dass es eine sehr unsichere Existenz war. Er war immer darauf angewiesen, dass irgendwelche Stadtfürsten ihm die Erlaubnis gaben, seine Herden zu weiden. Er hatte ja keine Rechte, er hatte keinen Besitz dort. Das war eine schwierige Existenz. Und dann kommt auch noch eine Hungersnot. Und da hat Abraham menschlich gedacht. Er hat sich gedacht, ja, wenn jetzt Hungersnot ist und ich da Fremdling bin, dann gehe ich lieber nach Ägypten. Dort ist es besser für mich. Ägypten ist ja in der Bibel immer ein Sinnbild für die Welt gewesen. Ja, für die Welt, auch in ihrer gottlosen und unterdrückenden Funktion. Der Pharao, Götzendiener, Pharao war selber ja als Gott verehrt worden von den Ägyptern und er ist eigentlich ein Bild für den Fürst dieser Welt, ja, für den Satan. Und diese Sache war praktisch eine Prüfung, wo Abraham versagt hat. Er hätte sagen können, Herr Jesus, du hast mich in dieses Land gebracht, du wirst mich auch in der Hungersnot erhalten. Und was wäre passiert? Wäre er bewahrt worden, durchgebracht worden? Hundertprozentig. Gott hatte ihm ja gesagt, Kanaan ist dein Platz. Und jetzt hat er gedacht, naja, jetzt muss ich mir helfen. Ja? Der Unterschied von Ägypten zu Kanaan war ja, Trockenheit in Kanaan kam vom Regen und in Ägypten trat immer wieder der Nil über die Ufer. Das heißt, dort waren Ernten eigentlich ziemlich sicher. Ja? Es gab auch dort Hungersnöte, das wissen wir ja von Josef, aber es war seltener und die war da nicht. Und jetzt hat er gedacht, dann gehe ich einfach dorthin, wo mehr Nahrung ist. Und das war menschlich gedacht, nicht göttlich. Und jetzt ist interessant, sobald er auf einem Weg des Ungehorsams und Unglaubens kommt, dann fängt er auch an, andere Sünden zu tun. Ja, jetzt kommt nämlich der nächste Punkt, ja, dass offensichtlich diese Leute ziemlich skrupellos waren, irgendwelche Frauen zu rauben und andere, er war ja ein Fremdling, ihn umzubringen. Das war durchaus nicht unrealistisch, diese Befürchtung. Aber er hat nicht dem Herrn vertraut. Er war ja auch nicht auf dem Weg des Herrn, sondern war auf einem eigenen Weg. Und dann hat er einen menschlichen Trick verwendet, der im Grunde sehr mies war, wenn wir das mal so sehen. Ja? Er hat die Sarah praktisch gefährdet und dann auch ein Stück erstmal preisgegeben, um seine eigene Haut zu retten. Ja, das zeigt, dass auch Gläubige durchaus in Gefahr sind, manchmal fleischlich und verkehrt zu handeln, eigensüchtig, im Unglauben. Ja? Und die Sarah, die hat nicht rebelliert, die hat nicht dem Pharao gesagt, was wirklich Sache ist. Die hat sich, und das finden wir in 1. Petrus 3, als Vorbild für christliche Frauen, sie hat sich untergeordnet und hat die Sache dem Herrn übergeben. Ja, dafür wird sie gelobt im Wort Gottes. Die Sarah war nicht schuld, der Abraham hat den Fehler gemacht. Die Sarah hat zum Herrn gerufen. Und was tut der Herr? Er greift ein in übernatürlicher Weise, um die Sarah zu beschützen. Und dann muss ein heidnischer König einem gläubigen Nachfolger des Herrn einen Tadel aussprechen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Dass Weltleute euch gesagt haben, du also als Christ eigentlich, wie du dich da benimmst, das ist aber nicht in Ordnung, oder? Habt ihr das schon mal erleben müssen? Das ist demütigend, ja? Aber manchmal müssen uns die Weltleute sagen, was sich für Gläubige gehört. Ja? Und dieser Pharao, der muss dem Abraham sagen, was hast du da getan? Du hast mich ja angelogen. War ja nur eine Notlüge. Nee, das war nicht recht. Das hat den Herrn entehrt und hat die Sarah in eine ganz gewaltige Gefahr gebracht. Geistlich gesehen war es ein Anschlag des Teufels. Ja? Denn von der Sarah sollte ja der Messias kommen. Wenn sie jetzt wirklich im Harem des Pharao verschwunden wäre, dann wäre menschlich gesprochen die Ratschlüsse Gottes gar nicht wären durchkreuzt worden, nicht zustande gekommen. Natürlich hat Gott dafür gesorgt, dass das anders kommt, aber Abraham musste hier gedemütigt und beschämt werden. Und der Pharao hat persönlich dafür gesorgt, dass er schön wieder aus Ägypten raus eskortiert wird. Ja? Wieder zurück in das Land, wo Gott ihn eigentlich haben wollte. Und das war eben nicht Ägypten, sondern Kanaan. Ja? Manchmal geht es uns auch so, dass Gott durch Umstände uns wieder zurückführen muss auf einen Weg, der Treue und des Gehorsams, wo wir vielleicht eigenmächtige Abwege gegangen waren. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt, aber es könnte sein, ihr erlebt es auch noch. Hoffentlich nicht. Es ist immer viel besser, von vornherein zu gehorchen und dem Herrn zu trauen, als hinterher beschämt festzustellen, da hat mich mein Herr gezüchtigt und er hat es nochmal gnädig rausgeführt. Ich bin mit einem blauen Auge davon gekommen. Ja? Es ist immer noch besser, als vom Herrn abzuweichen, aber es ist das Allerbeste, wenn wir treu beim Herrn bleiben. Aber auch Abraham hatte diese Schwächen. Und nun geht es weiter. Und nun finden wir, dass Abraham natürlich in Ägypten auch keinen Altar bauen konnte. Wir finden aber, dass er dann wieder einen Altar baut, als er in Kanaan zurück ist. 13. Kapitel, da lesen wir, und Abraham zog mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, auch mit Lot, von Ägypten hinauf in den Negev. Und Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Und er zog weiter von einem Lagerplatz zum anderen, vom Negev her, bis nach Bethel, bis zu dem Ort, wo sein Zelt zuerst gestanden hatte, zwischen Bethel und Ai, an die Stätte des Altars, den er dort zuerst errichtet hatte. Und Abraham rief dort den Namen des Herrn an. Schaut, das ist auch ein bisschen, denke, eine Ermutigung. Ich denke, als jüngere Christen, aber auch als ältere manchmal, sind wir in Gefahr, von den Wegen des Herrn abzuweichen. Der Herr gibt uns einen geraden Weg. Und wir gehen oft krumme Wege, Schlangenwege, Wege, die nicht gerade sind. Aber der Herr in seiner Treue, wenn wir an ihm trotzdem festhalten, dann bringt er uns auch wieder zurecht. Und wir finden hier, dass Abraham wiederhergestellt wird nach einem falschen Weg. Er ruft den Herrn wieder an. Er kommt zurück an den Ort Bethel, das heißt ja Haus Gottes. Ja, dort sollten wir eigentlich immer sein. Im Heiligtum, wo Gott ist, in der Gemeinschaft mit Gott, dort können wir einen Altar bauen, nicht in Ägypten. Und das ist genau das, was wir auch lernen dürfen. Dort, wo wir als Gläubige in Gefahr sind, uns der Welt anzupassen und die weltlichen Lüste und die weltlichen Irrwege zu erwählen, da werden wir immer Verlust erleiden, werden wir geistlich immer Schaden nehmen. Es wird Dürre in unsere Seelen gesandt werden und wir werden den Herrn nicht erleben, sondern werden betrübt werden unter seinen Züchtigungen. Aber wenn wir dann zurückkehren, dann vergibt uns der Herr wieder und macht uns wieder neu zu seinen Dienern und Anbetern. Und das hat Abraham dort erlebt, wo er wieder in Bethel war und den Namen des Herrn anrufen durfte. Ja, aber der Glaubensweg, da kommt schon die nächste Prüfung. Und diese Prüfung, die jetzt kommt, die betrifft nicht nur Abraham, sondern die betrifft auch Lot. Der war ja bisher so ein Mitläufer. Ja? Der ist immer ganz still und unauffällig hinter dem Abraham hergegangen und hat sich eigentlich an den Glauben vom Abraham angehängt. Und jetzt kommt er so ein bisschen ins Rampenlicht. Jetzt lesen wir mal weiter im Kapitel 13. Aber auch Lot, der mit Abraham ging, hatte Schafe, Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pheresiter im Land. Da sprach Abraham zu Lot: Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Gut, wenn wir das jetzt mal so ganz genau überlegen, dann müssen wir sagen, wodurch ist das Problem eigentlich entstanden? Dadurch, dass sie diesen Irrweg nach Ägypten gemacht haben und dort alle miteinander Reichtümer und Besitz, äußeren Besitz angehäuft hatten. Wisst ihr, wenn wir ein falsches Bündnis mit der Welt angehen, dann beschenkt uns die Welt. Sie macht uns reich. Aber mit was? Sie macht uns reich mit den verdorbenen Gütern dieser Welt, denn nur so etwas kann sie bieten und das macht uns arm im Geist und im Glauben. Wenn du den Weg der Verweltlichung gehst, dann kannst du zum Beispiel ein tolles Auto fahren, kannst dir vielleicht irgendwelche schicke Kleider leisten und viel Geld verdienst du vielleicht und bist auf diesem Irrweg, dass äußere Güter glücklich machen können. Das ist eine große Verführung, gerade auch für junge Menschen. Aber die Bibel zeigt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt doch Schaden an seiner Seele. Der Herr Jesus gibt uns diese Perspektive, dass wir nicht dem Mammon nachjagen, nicht den äußeren Gütern, sondern trachten nach dem Reich Gottes. Und das hatten diese beiden vernachlässigt und jetzt waren sie reich geworden und hatten viel äußeren Reichtum gesammelt. Und erst durch diesen ägyptischen Reichtum kam überhaupt der Streit zwischen den Brüdern zustande. Wenn sie Fremdlinge in Kanaan geblieben wären, dann hätten sie auch beieinander bleiben können. Und so kam es jetzt zu diesen Konflikten und dann hatte Abraham auch eine Prüfung. Ich meine, er war der Ältere, er war der Führer. Er war der, der das Recht hatte zu sagen, du Lot, du gehst mal dahin, ich werde dahin gehen, wo es mir gefällt, ich habe die erste Wahl. Und Abraham reagiert geistlich. Und das sehen wir schon, Abraham ist von seinem Wesen her wirklich ein Fremdling, der nicht nach den Reichtümern und den Gütern dieser Welt begierig ist, sondern ihm geht es um den Herrn. Bei allen Schwächen, ihm geht es um den Herrn. Aber jetzt kommt Lot in eine schwierige Situation. Plötzlich hat er die freie Wahl. Er ist immer hinter dem Abraham hergetrapst. Aber jetzt plötzlich kommt die Situation, wo Abraham ihm sagt, wähl doch du einfach aus, wo du hin willst. Jetzt lesen wir mal weiter. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Tja, das war die entscheidende Stunde im Leben Lots. Er hätte sagen können, Abraham, der Herr hat uns doch nach Kanaan berufen. Ich will mit dir in Kanaan bleiben. Wenn sie ganz geistlich gewesen wären, hätten sie gesagt, Mensch, wir geben einfach einen Teil von unseren Herden wieder ab und dann können wir wieder miteinander leben. Aber das war nicht so. Lot hat jetzt Gelegenheit gehabt zu wählen und da wird sein Herz offenbar. Er schaut begehrlich. Wisst ihr, dass die Sünde ganz oft mit den Augen beginnt? Wenn wir bei Eva lesen, dann lesen wir, und Eva sah die Frucht, dass sie schön und begehrenswert war. Und dann nahm sie und aß. Ja? Und hier ist es auch so. Der Lot hat mit den begehrlichen Augen eines Weltmenschen gesehen. Er hat gesagt, wo werden es meine Herden am besten haben? Wo werden die am meisten sich vermehren? Wo werde ich reich werden? Und es war im Land Kanaan nicht so gegeben. Das war ja ein hügeliges, ein Bergland. Und da gab es natürlich auch Weiden, aber die waren offensichtlich nicht so gut und so üppig wie in der Jordanaue. Das Problem ist nur, die Jordanaue war nicht das verheißene Land. Das war nicht das Land, wo Gott gesagt hatte, ihr sollt hingehen. Und dann weicht Lot ganz bewusst ab. Er sagt sich, gut, ich nehme einfach das Land, das mir am besten irdischen Gewinn bringt. Auch wenn es nicht das Land ist, in dem Gott wollte, dass ich wohne. Kennt ihr das? Seid ihr auch manchmal in Versuchung, solche Entscheidungen zu treffen? Was ist jetzt der beste Weg? Berufswahl? Andere Entscheidungen? Soll ich mich an den Gütern dieser Welt bereichern? Soll ich das Leben genießen wie die Weltmenschen? Oder soll ich dem Herrn nachfolgen unter Leiden und Entbehrungen? Und wie oft wählen wir einen verkehrten Weg? Ein Weg, der uns wegführt vom Herrn, der uns in Gefahren führt, in Versuchungen, die wir überhaupt noch nicht abschätzen können. Davor warnt uns das Wort Gottes. Und wir sehen hier, der Lot hat diese Gegend mit den begierigen Augen eines Weltmenschen angesehen, obwohl er eigentlich doch gläubig war, hat er gesagt, das bringt mir am meisten Gewinn. Ja, das sind zwar die Sodomiter und die Sündigen schlimm gegen den Herrn, das hat Lot offensichtlich gewusst. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Ich gehe auch gar nicht nach Sodom. Ich schlage mein Zelt nur bis nahe dran auf. Nur, nicht nach Sodom selber, nur bis nahe dran. Tja, das war mal der erste Schritt. Es war ein falscher Schritt. Er hat eine falsche Wahl getroffen, eine falsche Entscheidung getroffen. Er hat sich gesagt, ich kann mit diesen Sündern der Welt ruhig Gemeinschaft haben und ein Bündnis schließen. Ich werde schon irgendwie da durchkommen. Nun, als nächstes im Kapitel 14, das wollen wir mal nur ganz kurz streifen. Als nächstes finden wir Lot in einer großen Not, weil er plötzlich in Sodom selber gelandet war. Da gab es Krieg zwischen den Königen von Sodom und irgendwelchen heidnischen Königen und diese heidnischen Könige haben gewonnen und die haben die ganzen Sodomiter, die ganzen Einwohner Sodoms entführt als Sklaven in die Arbeitssklaverei in ihre Heimat. Katastrophe. Und Lot war mit seiner Familie voll dabei. Und das heißt, Lot war inzwischen in Sodom angekommen. Zum Schluss werden wir sehen, in den nächsten Kapiteln, die wir sehen, da ist Lot sogar ein Ratsherr, der in den Toren von Sodom, das entspricht etwa dem Rathaus, eine angesehene Stellung in der Stadt hat. Also er hat es nicht geschafft, sich von Sodom fernzuhalten. Irgendwann war seine Geldgier und seine Weltlichkeit so groß, dass er sich gesagt hat, ach, das macht doch nichts. Ich habe ja schon so viele Geschäfte mit den Sodomitern gemacht. Eigentlich ist doch das Vernünftigste, dass ich mir ein Haus in Sodom kaufe und dann kann ich noch mehr Geschäfte machen und noch reicher werden. Und das hat er gemacht. Er ist in diesen Sündenpfuhl, in diese Stadt der Gottlosigkeit freiwillig gezogen, obwohl er es gar nicht hätte müssen. Und dann warnt ihn Gott durch eine Katastrophe. Weil er in Sodom ist, wird er in diesen Krieg verwickelt und mit verschleppt. Und Abraham? Abraham war weiter in seiner Absonderung im Land Kanaan. Er war nicht betroffen von diesem Krieg. Und wir wissen dann, Abraham kommt Lot zur Hilfe, er rettet ihn heraus aus den Händen der feindlichen Mächte. Und was macht Lot? Und das finde ich unfassbar. Lot kehrt zurück mit allen Sodomitern nach Sodom. Er hat nichts gelernt aus diesem Warnruf Gottes. Gott hat ihm gezeigt, schau mal her, Lot, wenn du bei den Sodomitern bist, dann kann ich es so führen, dass du alles verlierst. Weil wenn er jetzt als Arbeitssklave gegangen wäre, dann hätte er seine Herden alle verloren, sein Haus verloren, alles verloren. Es war eigentlich ein Aufruf Gottes an Lot, Sodom wieder zu verlassen. Und Lot hat nichts gelernt. Er hat nicht gehört. Er ist weiter in dieser Verweltlichung geblieben. Er ist weiter in Sodom geblieben und hat dort Wurzeln geschlagen. Und dann sehen wir die nächste Begebenheit. Und das ist dann in 1. Mose 19. Da kommt jetzt die Sache zur Ausreifung. Während Abraham als Diener und Fürst Gottes immer weiter seinen Weg geht, eigentlich in Treue, auch mit einigen Schwankungen, in der Heiligung bleibt, dass er als Fremdling lebt, wird Lot ganz brutal gezüchtigt für seinen bösen Weg, dass er mit den Sodomitern Gemeinschaft gehabt hat. Wir lesen am Anfang von 1. Mose 19, und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom, Lot aber saß in Sodom unter dem Tor, und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich das Angesicht zur Erde gewandt und sprach, siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen, nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Ja, Lot war also wieder nach Sodom zurückgekehrt. Er hatte es dort zur Karriere gebracht, war angesehen geworden. Und dann kommen die Engel des Gerichts. Gott hatte über das gottlose Sodom das Zorngericht beschlossen. Und wisst ihr, wir leben in einer gottlosen Welt und wir wissen, dass genauso wie das Feuer über Sodom kommen musste, dass genauso diese Welt mit all ihren Sünden, ihren Gesetzlosigkeiten vom Feuer Gottes verzehrt wird. Und es wird nicht mehr sehr lange gehen. Es ist ganz klar, diese Welt steht unter dem Todesurteil Gottes. Und wenn wir mit dieser Welt falsch faule Kompromisse machen und uns auf diese Welt einlassen, dann tun wir einen ganz großen Irrtum und wir begehen auch Untreue gegen den Herrn. Diese Welt ist dem Zorngericht unterworfen. Das Feuer Gottes wird kommen. Die Gerichte, die in der Offenbarung geschrieben stehen, sie werden alle über diese böse, gottlose Welt kommen. Und wir sollten nichts mit dieser Welt zu tun haben. Aber Lot hat praktisch ein Bündnis mit Sodom geschlossen. Er hat sich für Sodom verantwortlich gefühlt. Und er hat diese Engel empfangen und in der Ahnung, was wohl die gottlosen Sodomiter mit ihnen machen würden, will er sie in sein Haus einladen. Tja, warum gehen die Engel nicht in Lots Haus? Warum wollen sie lieber im Freien übernachten? Wisst ihr, dann können wir uns einmal fragen, wie sah es denn im Haus Lots aus? Was war da für eine Atmosphäre, für ein Geist? Und ich fürchte sehr, und es zeigt dann nachher auch die Reaktion der Töchter und der Schwiegersöhne, dass der Geist Sodoms auch im Hause Lots Spuren hinterlassen hat. Na, wie ist denn das bei uns, wenn wir bei uns im Hause sind? Ihr seid ja noch junge Leute, ihr habt noch nicht euer eigenes Heim. Könnte dort ein Engel Gottes freudig Aufnahme finden? Oder müsste er bei euch auch sagen, nein, ich übernachte lieber draußen? Wisst ihr, das ist zum Beispiel die Frage. In vielen Häusern von Christen stehen heute Fernseher, wo die Sünde und der Geist Sodoms ausgebreitet wird und aufgeschlungen wird von Jungen und Älteren. In vielen Häusern gibt es Kompromisse mit der Welt, wo sündige weltliche Dinge Eingang finden in Familien, wo eigentlich die heilige Atmosphäre des Herrn herrschen sollte. Und das ist eine traurige Sache. Da müssen unter Umständen die Engel Gottes auch sagen, ach, ich übernachte lieber zu Hause, draußen, als dass ich zu dir ins Haus komme. Ja? Das sollte uns einfach auch daran erinnern, dass wir doch wollen und ernsthaft uns entschließen, dass unsere Häuser heilige Häuser sein sollen. Ich weiß nicht, wie viele von euch zum Beispiel irgendwelche Pop- und Rockmusik zu Hause haben, irgendwelche unreinen, unheiligen Lieder oder vielleicht auch Filme oder Romane. Ja, es ist gut, wenn wir da großreine machen. Dass wir uns einfach auch fragen, was würde ein Engel Gottes, was würde der Herr Jesus, wenn er jetzt wirklich in meine Wohnung käme, was würde er beanstanden? Dann schmeißt es doch raus aus eurem Leben und aus eurer Wohnung. Das mal nur so nebenbei. Ja, nun schließlich gehen die Engel zu Lot in die Wohnung. Es kommt so weit, dass diese völlig hemmungslosen, barbarisierten Sodomiter versuchen, diesen Engeln Gewalt anzutun. Wir sehen diese ganzen traurigen Dinge, wie auch Lot da seine Töchter preisgibt. Eine schreckliche Sache, ja. Furchtbar, völlig unmöglich eigentlich. Aber alles eine Frucht dessen, dass er mitten in Lot seine Wohnung genommen hat. Mitten in Sodom seine Wohnung genommen hat. Dass er nicht dort war, wo er sein sollte. Sein Platz wäre von Gott her immer in Kanaan gewesen. Da wären diese ganzen schlimmen Dinge nicht passiert. Lot muss einen schlimmen Preis dafür bezahlen, dass er in Sodom geblieben ist. Ja, er hatte, und das merkt man plötzlich, er hatte Schwiegersöhne unter den Sodomitern. Wisst ihr, es wird ja gar nicht gesagt, wann Lot geheiratet hat. Ich fürchte persönlich, dass er eine Sodomiterin geheiratet hat. Es wird vorher nichts von seiner Frau gesagt. Diese Frau war so an Sodom gebunden, dass sie zurückgeschaut hat, obwohl Gottes Engel ihr gesagt hat, schau nicht zurück. Also ist jetzt eine Vermutung. Aber auf jeden Fall war seine Frau mit Sodom verbunden und seine Kinder wurden im Geist Sodoms auferzogen. Und das ist eine schreckliche Sache. Ja, das sehen wir nämlich nachher an dem, was die Töchter getan haben, als er draußen war aus Sodom. Ja? Wir sehen also, dass man kann nicht ungestraft in der Verweltlichung leben. Wenn wir verweltlichte Christen sein wollen, dann sind wir dem Herrn untreu und wir werden feststellen, unsere Kinder werden vollends in die Welt gehen und werden schlimme Dinge treiben, weil wir faule Kompromisse mit der Welt gemacht haben. Das ist die Lektion, die wir aus diesem ziehen müssen. Jedenfalls Lot hat in Sodom nach Schwiegersöhnen gesucht. Was blieb ihm anderes übrig, wenn er dort seine Wohnung genommen hat? Natürlich hat er sicher versucht, die relativ am wenigsten unreinen und verdorbenen Sodomiter zu finden. Das ist eine ziemlich traurige Aufgabe. Ja? Anstatt gottesfürchtige Schwiegersöhne für seine Töchter zu suchen, hat er gesagt, naja, von den Sodomitern nehme ich halt die, die vielleicht noch am wenigsten schlimm sind. Tja, und jetzt? Jetzt muss Lot, der vielleicht schon 20 Jahre in Sodom gewohnt hat, unter den Sodomitern, jetzt muss Lot seinen Schwiegersöhnen erzählen, der Herr, der Gott, an den ich glaube, wird Sodom, wird diese sündige Stadt richten wegen ihrer Sünden. Es wird Feuer vom Himmel fallen. Tja, und die Schwiegersöhne, die gucken den Lot an und sagen, Junge, du bist hier 20 Jahre, hast du hier gewohnt, du hast keinen Pieps gesagt, dass wir so verdorben sind, das glauben wir doch nicht, dass Gott hier so ein Gericht bringt. Ja? Wir werden schön weiterleben können. Wir können hier heiraten und verheiraten, kaufen und verkaufen. Ne? Lukas 17 finden wir diese Sicht, wo der Herr Jesus das sagt von den Menschen Sodoms. Es steht geschrieben, als Lot gewarnt hat, da steht geschrieben, da ging Lot hinaus, Vers 14, und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Die haben ihm dieses Zeugnis nicht abgenommen, weil er unglaubwürdig gelebt hat. Weil er gelebt hat, ein Stück weit sich an sie angepasst hat und nicht wie ein Heiliger. Und das ist übrigens genau das, was passiert, wenn wir, was viele moderne Christen heute sagen, wenn wir die Weltmenschen erreichen wollen, dann müssen wir sein wie sie. Dann müssen wir auch unsere Haare kurz schneiden und färben und müssen Hosen anziehen, müssen verweltlichte Reden führen und mit ihnen ins Kino gehen und saufen gehen. Das ist eine ganz schlimme Irrlehre und eine ganz schlimme Verführung. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern wenn wir unheilig leben und faule Kompromisse mit der Welt machen, dann sind wir als Zeugen Jesu Christi unglaubwürdig. Und das kann ich euch sagen, als ein Weltmensch, der völlig aus der Welt kam und ins Suchen kam und nach dem wahren Leben gesucht hat. Die Weltmenschen, die wirklich offen sind fürs Evangelium, die wollen nicht irgendwelche weltförmig frisierte Christen, die dieselben Dummheiten machen wie sie, sondern die wollen eine glaubwürdig gelebte Alternative. Ein suchender Weltmensch sucht Heilige, nicht Leute, die mehr oder weniger dasselbe machen wie er selber. Ja? Und es ist genau falsch, dass man sagt, wenn man die Punker erreichen will, muss man ein Punker werden. Ja? Wenn man die Rocker erreichen will, muss man sich eine Lederjacke anziehen und eine Harley Davidson fahren. Das ist Unfug. Sondern genau als Heilige, als solche, die ganz anders leben, aber glaubwürdig, genau als solche erreichen wir Menschen, die sich anfangen zu sehnen, dass sie aus ihrem alten Leben rauskommen. Versteht ihr? Der Lot war verweltlicht. Der hat sich an Sodom so weit angepasst, dass seine Schwiegersöhne gesagt haben, was, du willst mir was vom Gericht Gottes erzählen? Hören wir doch auf. Ist doch lächerlich. Ja? Ich hoffe, dass wir nicht solche sind, wo die Menschen unserer Umgebung sagen, ja, wenn du was von Buße erzählst und von Gericht, guck dich doch mal selber an. Wo ist denn deine Buße? Ja? Das wäre schlimm, wenn das die Menschen sagen müssen. Ja, also Lot muss seine Hoffnung, eine gute Partie für seine Töchter zu machen, begraben. Lot muss sein schönes Haus, und er hat bestimmt kein ärmliches Haus gehabt in Sodom, sein schönes Haus verlassen. Er muss alle seine Herden verlassen. Er wird von den Engeln gedrängt und wisst ihr, ich kann das verstehen, er will gar nicht weg von Sodom, weil er hängt in seinem Herzen an diesen Dingen. Überlegt euch, die Engel sagen, das Feuer wird fallen auf Sodom, alles wird vernichtet werden und Lot zögert, aus Sodom herauszugehen. Das lesen wir hier, Vers 15. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen, mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, und da hat er bestimmt an seine Herden gedacht, an sein schönes Haus, an alles, was er sich in Sodom mühsam aufgebaut hatte und was jetzt mit einem Schlag verloren war. Ja? So war das vielleicht auch in manchem, als unter den Mennoniten damals die Leute immer reicher wurden, die Bauernhöfe immer größer und besser wurden. Und vielleicht war das auch so eine ähnliche Situation, dass Gott sagen musste, schaut her, jetzt müssen wir euch eure Bauernhöfe alle wegnehmen. Alles verloren, alles weg, was man sich äußerlich aufgebaut hat. Können wir uns auch mal fragen, wäre das für mich eine Katastrophe? Würde ich dann in der Depression landen, wenn alles Äußerliche weggenommen würde und der Herr nur mich verschonen würde und die meinen, aber alle meine Sachen sind kaputt und weg? Ich habe vor kurzem das Zeugnis von Missionaren gelesen. Die wurden auch geprüft. Die sind heimgereist von Indonesien, von ihrem Missionsland und haben praktisch ihren ganzen Haushalt, Bücher, alles in einen Container und auf ein Frachtschiff. Und dieses Frachtschiff ist mitten auf offener See auseinandergebrochen und gesunken. Heute im Zeitalter des Internets konnte man noch Fotos ansehen von diesen zwei Stücken des Frachtschiffs, die da im Meer versinken. Die Container hat man gesehen und einer von denen hatte alle Habe von diesen Geschwistern. Die hatten nur drei Koffer und alles andere war plötzlich weg, verschlungen am Grund des Ozeans. Und hat der liebe Bruder auch geschrieben, das war eine Prüfung, dass ich geprüft wurde vom Herrn, kann ich wirklich alle diese äußeren Dinge loslassen? Ist mir der Herr Jesus wichtiger als alles andere? Und er konnte das bezeugen, dass er das vom Herrn annehmen konnte. Er hat erst mal kämpfen müssen natürlich. Das war nicht einfach. Ja. Das Schlimmste war seine Bibel mit Anstreichungen aus 14 Jahren, die er da hatte und die er praktisch die jetzt im Meer lag. Ja. Aber er hat es vom Herrn annehmen können. Ja. Also in dem Lot hat es gekämpft. Was mache ich mit meinen Herden? Was mache ich mit meinem schönen Häusle? Und er wollte nicht weg. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte, und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, als sie hinausgeführt hatten, da sprach einer: Rette deine Seele und schaue nicht zurück, steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend, rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen: Ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nahe, dass ich dahin fliehen könnte, und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibt. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar genannt. Tja, das war auch traurig, denn eigentlich hätte Zoar genauso vernichtet werden müssen. Es war auch eine sündige Stadt. Also Lot war so an Sodom gebunden, dass er nicht mehr auf das Bergland Kanaan rauf wollte. Selbst nicht angesichts des Gerichtes. Und seine Frau war so an Sodom gebunden, dass sie doch zurückgeschaut hat. Und seine Kinder, seine Töchter waren so an Sodom gebunden, dass sie nachher Schande getrieben haben und ein Elend entstanden ist in der ganzen Familie, aus dem Geist Sodoms. So, das war jetzt der Weg Lots. Abraham ist seinen Weg weitergegangen. Abraham wurde zum Erben der Verheißung. Er hat, nachdem er auch noch ein paar Umwege gemacht hat, den Sohn des Glaubens, den Isaak, bekommen, und er wurde zu dem Stammvater des Volkes Gottes, zu dem Vorvater des Messias. Er wird genannt der Vater der Gläubigen. Und was ist mit Lot? Nun, von Lot kamen zwei Stämme, zwei Völker, die eigentlich immer in der Vergangenheit dann später dem Volk Israel zum Feind und zum Verhängnis waren, die Moabiter und die Ammoniter. Das war das Erbe Lots. Zwei Heidenvölker, gottlos, götzendienerisch. Nichts blieb übrig von seiner Gottesfurcht. Er hat alles verloren, seine Familie verloren, sein Reichtum, sein Haus. Er hat nur sein blankes Leben gerettet. Und jetzt können wir mal versuchen, da die Lektion draus zu ziehen. Wie gesagt, Sodom ist auch ein Bild dieser Welt. Und zwar ein Bild der Welt in ihrer gesetzlosen, ihrem Endstadium. Und heute sind wir genau in diesem Endstadium. Und ihr Lieben, es muss uns alarmieren, dass die Sünden Sodoms genau in unserer Gesellschaft und in unserer heutigen Zeit ganz groß propagiert und herausgestrichen werden und öffentlich begangen werden. Das ist ein Alarmzeichen. Wir sind nicht mehr weit weg von der Zeit, wo das Zorngericht Gottes über diese gottlose Welt kommt. Und wenn wir heute uns mit dieser Welt sympathisieren und öffnen und den Herrn untreu werden, um dies in dieser Welt Gewinn zu machen, wie Lot es mit Sodom gemacht hat, dann sind wir Narren. Dann sind wir völlig verkehrt dran und wir werden großen Schaden erleiden für unsere Seelen und für unser geistliches Leben. Ich denke, das ist die Warnung, die Lots Geschichte uns wirklich zu denken geben sollte. Dass wir nur verlieren können als Kinder Gottes, wenn wir den Weg der Fremdlingschaft, der Absonderung von der Welt verlassen. Viele denken sich, ich kann doch beides machen. Ich kann doch mit der Welt eine Liebelei anfangen und trotzdem Jesus Christus nachfolgen. Aber ihr Lieben, das geht nicht. Wir können nicht zwei Herren dienen. Wir müssen uns entscheiden. Und da finde ich ein Wort sehr ernst und wichtig. Das finden wir im Jakobusbrief und das wollen wir auch miteinander noch einmal lesen als neutestamentlichen Kommentar zu dem, was wir gelesen haben. Jakobus 4, den Anfang. Da heißt es, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Man könnte auch sagen, woher kommen die Kämpfe und Streitigkeiten in euch? Habt ihr das auch manchmal, dass ihr im Widerstreit seid zwischen den Verlockungen dieser Welt und dem Ruf Jesu Christi? Ich denke, jeder junge Christ und auch jeder ältere Christ kennt solch einen Widerstreit. Auf der einen Seite stehen da irgendwelche tollen, attraktiven, äußerlichen Dinge dieser Welt, irgendein Smartphone, irgendein neuer Computer, ein tolles Audi Coupé RS mit 500 PS, solche Dinge, die stehen da und locken. Und auf der anderen Seite ist der Ruf des Herrn Jesus zur Selbstverleugnung. Und da stehen wir dazwischen. Und da gibt es Kämpfe, weil die Begierden in unserem Herzen uns nach Sodom ziehen. Das müssen wir ganz nüchtern und klar sehen. Und dann gilt es, diese Begierden in den Tod zu geben und dem Herrn Jesus in Selbstverleugnung nachzufolgen. Und das ist genau der Punkt. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und verleugne sich selbst. Das ist genau der Punkt, der hier angesprochen ist. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir ein Bündnis mit Sodom eingehen zum Schaden für unsere Seele. Wenn wir das nicht tun, dann werden wir unter Umständen einmal enden wie Lot, der seine ganze Familie und alles geistlich gesehen verloren hat, der keine Frucht bringen konnte für Gott mit seiner Familie, weil er geldgierig war nach den Dingen dieser Welt und weil er in Sodom sein Zelt aufgeschlagen hat, anstatt im Land Kanaan. Das Land Kanaan steht für Fremdlingschaft, dafür, dass wir die geistlichen Segnungen des Herrn Jesus wichtiger nehmen als die irdischen Gewinn und die irdischen Vorteile. Und das möge der Herr uns schenken. Also, wenn wir hin und her gerissen werden und nicht wissen, was sollen wir tun, dann ist es, weil unsere sündigen Begierden uns in eine falsche Richtung lenken wollen. Vers 2. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Das ist ein ernstes Wort. Ja? Also Ehebrecher und Ehebrecherinnen, da geht es um geistlichen Ehebruch. Da geht es um die Tatsache, dass die Bibel in 2. Korinther 11 sagt, ich habe euch einem Mann verlobt, damit ihr als eine keusche Jungfrau Christus zugeführt werdet. Versteht ihr, solange wir hier in der Welt sind und als gläubige Christen sind wir ein Eigentum des Herrn Jesus, wir sind seine Brautgemeinde und wir warten auf die Hochzeit des Lammes. Wir haben unseren Bräutigam vor Augen, obwohl wir ihn nicht sehen. Wir sehen ihn im Glauben und wir warten auf die Zeit der Vereinigung, der Hochzeit. Und das kann natürlich erst sein, wenn die Gemeinde im Himmel entrückt ist. Hier sind wir noch auf der Erde und hier sollen wir in Treue, in Reinheit, in Keuschheit und Einfalt Christus gegenüber leben und uns nicht von dieser Welt abziehen lassen und ihn zur Untreue verführen lassen. Darum geht es. Und ein Christ, der wirklich eine Liebelei mit der Welt eingeht, so könnte man das auch übersetzen, eine Liebelei mit der Welt, der macht sich zum Feind Gottes und der ist geistlich gesehen ein Ehebrecher. Er hat den Bund mit dem Herrn Jesus ein Stück gebrochen und sich abgewandt von der treuen Nachfolge des Herrn. Und das zieht das Gericht Gottes und die Züchtigung Gottes nach sich. Davor sollten wir uns hüten, dass wir nicht eine Liebelei mit der Welt eingehen. Es heißt dann weiter, oder meint ihr, die Schrift rede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Ich denke, das ist ein Wort, das ganz arg wichtig ist, gerade auch für junge Christen heute. Ganz viele junge Gläubige, die ich so kenne, leiden unter einem geteilten Herzen. Sie haben sich für den Herrn Jesus entschieden, sie möchten auch irgendwie in den Himmel kommen, sie möchten den Herrn Jesus nachfolgen, aber sie möchten auch von den Lüsten und Lockangeboten dieser Welt noch etwas mitnehmen. Sie wollen nicht wirklich ganz als abgesonderte Fremdlinge leben, die Schmach des Christus außerhalb des Lagers tragen, sondern sie wollen schon noch ein bisschen mit der Welt netten Umgang haben und von ihr angesehen sein und ihr Lob und ihr Geld und ihre Konsumgüter mitnehmen. Und dieses zwiespältige Herz ist die Wurzel von ganz viel Übel. Lot hatte auch ein zwiespältiges Herz. Er war ja ein Gläubiger. Ja, wir finden im 2. Petrus, er war ein Gerechter, der in Sodom seine Seele gequält hat. Aber er hat nicht die Konsequenzen gezogen, dass er sich abgesondert hätte von Sodom. Und genauso inkonsequent und halbherzig sind viele, viele Gläubige. Nicht nur Junge, aber gerade auch Junge. Und das ist etwas, wo ich euch nur raten kann. Das, was hier steht, da steht ja, heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Das heißt, weiht euch wirklich ganz dem Herrn Jesus. Gebt diese weltlichen Begierden dran. Karrieresucht, dass man angesehen sein will, dass die Freundinnen in der Klasse sagen, du bist aber cool. Natürlich sind wir uncool, wenn wir den Maßstäben Gottes folgen. Ja, das ist auch richtig so. Wir wollen auch gar nicht cool sein. Hoffentlich. Ja, wenn wir den Maßstäben dieser Welt folgen wollen und von der Welt Lob und Anerkennung wollen, dann müssen wir Christus untreu sein. Und es hat bittere, böse Folgen. Und wenn wir Christus treu sein wollen, dann müssen wir damit leben, dass diese Welt uns hasst und verachtet und uns verspottet und mitleidig auf uns herunterschaut. Das ist schwierig zu tragen, besonders für junge Menschen schwierig zu tragen. Aber ihr Lieben, wenn ihr wirklich wisst, was ihr in dem Herrn Jesus habt, dann könnt ihr das. Weil die Dinge, die der Herr Jesus euch gibt, die sind tausendmal besser und sind vor allen Dingen von Ewigkeitswert. Dieser ganze Schrott, das Schminkzeug, die Handys, die Autos, die sind alle irgendwann verbrannt und weg und werden euch im Himmel nichts mehr nutzen. Aber die Gottesfurcht ist eine wirkliche Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. 1. Timotheus 6. Ja? Wisst ihr, da müssen wir Entscheidungen treffen. Und ich wünsche es euch, ihr lieben jungen Leute, dass ihr von Herzen diese Entscheidung trefft, von ganzem Herzen mit dem Herrn zu gehen und die weltlichen Lüste und Begierden in den Tod zu geben, zu verleugnen. Morgen werden wir über den Kreuzestod Christi reden. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Dann hören wir etwas mehr davon, wie man das machen kann, dass wir wirklich diesen Lüsten ein Stück geistlich gesehen absterben können, sie in den Tod geben können, dass sie uns nicht mehr hinziehen zur Welt. Und dann können wir mit frohem Herzen dem Herrn Jesus nachfolgen. Und so etwas braucht diese Welt, ihr Lieben. Sie braucht, und der Herr Jesus braucht Jünger, die nicht sauertöpfisch und neidisch auf die Weltleute schielen und sagen, eigentlich wollte ich auch das alles, was ihr habt. Aber ich darf ja eigentlich nicht, ich bin halt Christ. Das ist sehr traurig, wenn man so denkt. Ja? Sondern richtig ist, dass wir mit Freude, mit frohem Herzen, mit von ganzem Herzen wirklich diesen Weg der Heiligung und der Absonderung gehen, in dem Wissen, ich habe so einen herrlichen Herrn, ich bin in ihm so reich gemacht, ich brauche diesen ganzen weltlichen Schrott doch nicht. Es kann mir nur schaden. Weg damit. Wenn wir das dem Herrn so sagen und so handeln, dann werden wir Heilige sein mitten in einer bösen Welt, die ein kraftvolles Zeugnis für den Herrn sind. Vielleicht zum Abschluss noch dieses Wort aus dem Philipperbrief, das spricht mich immer so an, das ist das, was Gott möchte für uns, für unseren Lebenswandel, für unser Zeugnis, für unsere Herzenshaltung. Philipper 2, Vers 14 bis 16. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid. Untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem er das Wort des Lebens darbietet. Tut alles ohne Murren und Bedenken, ohne zweifelnde, zaudernde Gedanken. Wie ist denn das bei euch, wenn ihr wirklich dem Herrn Jesus gehorcht? Ist das mit Murren? Herr, ich muss ja, aber eigentlich, wieso darf ich nicht auch so sein wie die anderen? Oder weißt du, warum du anders bist, warum du heilig lebst? Tust du das freudig? Tust du das mit erhobenem Haupt sozusagen? Und weißt, dass du das bessere Teil hast als die Weltleute? Solche Zeugen, solche Nachfolger sucht der Herr Jesus, die nicht mürrisch sind, die nicht jammern über die Einschränkungen, die Gottes Gebote ihnen auferlegen, was das Fleisch angeht, sondern die sich darüber freuen und die sagen, ich habe das bessere Teil erwählt und ich will dem Herrn nachfolgen, weil das das Allerbeste für mich ist. Unsträflich und lauter sollen wir leben. Das können wir nur, wenn der Herr Jesus uns erfüllt und uns Kraft gibt, nicht in eigener Kraft. Aber wir können als Kinder Gottes inmitten dieser sodomitischen, verkehrten, verdrehten Welt leuchten als Lichter, wenn wir wirklich dieses Gebot der Heiligung ernst nehmen, wenn wir wirklich nach den Maßstäben Gottes leben, dann leben wir total anders als die anderen. Dann schwimmen wir gegen den Strom. Und genau das suchen die Menschen, die sich wirklich bekehren wollen. Die suchen nicht weltförmig getrimmte Christen, die so eine halbe Sache machen, sondern die suchen Leute, die absolut anders sind als sie. Aber das mit Freude und glaubwürdig und in Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes. Zu solchen geisterfüllten Zeugen möge der Herr Jesus euch machen, dass ihr leuchten könnt als Lichter in der Welt. Wisst ihr, der Lot war gläubig, aber seinen Glauben hat er so versteckt in all den Kompromissen in Sodom, dass kein Mensch gedacht hat, dass der wirklich an den Herrn gläubig ist. Ja? Der hat gelitten unter den Bosheiten Sodoms, aber er hat nie ein Wort, ein Pieps gesagt, sodass seine Schwiegersöhne gedacht haben, er ist jetzt übergeschnappt, wo er vom Gericht Gottes geredet hat, weil er nie vorher sowas gesagt hatte. Ja? Er war kein Zeuge, sondern er war eigentlich zur Schande für den Herrn. Zeuge können wir dann sein, wenn wir wie Abraham in der Absonderung leben, in der Fremdlingschaft. Als solche, die keine Heimat hier auf der Erde haben, die kein bleibendes Erbteil auf der Erde haben, sondern unser Erbteil und unsere Heimat ist im Himmel. Und dann können wir ja auch auf der Erde nach göttlichen Maßstäben leben. Und dann können wir das Wort des Lebens darbieten. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass wir es durch unsere Lebenspraxis predigen. Nicht nur, dass wir die ganze Zeit die Bibel zitieren, das ist an seinem Ort auch richtig, sondern dass die Menschen in unserem Leben merken, das ist ein Mensch, der lebt völlig anders. Der lebt radikal anders, der fordert mich heraus. Mit seinen Werten, mit seinem Verhalten, mit der Freude und dem Frieden, den er ausstrahlt. Und macht doch gar nicht mit bei den ganzen Sachen, die wir mitmachen. Was ist da los? So soll es eigentlich sein, dass die Leute anfangen, Bibel zu lesen, wenn sie unser Leben sehen. Ganz schön herausfordernd, ja. Für mich auch. Ja? Das bedeutet, dass wir wirklich den Herrn Jesus bitten dürfen, dass er uns verändert, dass er uns reinigt, dass er uns diese Kraft seiner Auferstehung schenkt, damit wir als freudige Zeugen des Herrn leben, dass wir Lichter sind in dieser Welt. Möge der Herr uns das allen schenken. Amen.